willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Ihr Musikgeeks und Partypeeps da draußen. Es ist mal wieder einer dieser Freitage, an dem natürlich der The Disco Dudes Podcast stattfindet, mit dem Wolfgang in Karlsruhe und mir, dem Kirk, in Köln. Und ich begrüße ganz herzlich den Wolfgang, weil ich ihn so lieb habe und weil er gute Musik kennt und uns davon gleich einen Track natürlich kredenzen und anpreisen und analysieren wird. Aber erstmal, hallo Wolfgang, wie geht's dir? Was treibt das Leben mit dir?
Mir geht's hervorragend. Nach so einem warmen Regen, wie liebevoll du mich hier introduced. Jetzt geht's mir richtig gut. Also ich freue mich des Lebens, ich freue mich besonders, dich zu sehen heute und ich freue mich natürlich besonders, wieder gute Musik ins Wochenende und in diesen Freitag zu bringen. Das tun wir ja beide mit jeweils einem Song, wie das so in unserer Manier der Fall ist, nicht wahr? Wie ist es dir denn da in Köln in diesem wunderschönen?
Ja, also jetzt, wo der Podcast wieder läuft und wir über Musik sprechen, ist immer alles gut, weil das ist ja, Musik ist ja bekanntlich ein wohliger, liebevoller Zufluchtsort, der einen hoffentlich inspiriert und mit schönen Gedanken ausstattet.
Das stimmt. Ich starte dann einfach mal ein, weil ich nämlich heute der Erste bin. Hihi. Wir gehen ins Jahr 1981 und Inspiration ist ein super Thema, weil das ist hier bei diesem Song ganz besonders angesagt. Disco ist ja offiziell tot, das wissen wir ja schon, 1981, Disco Demolition Days liegen hinter uns und eigentlich ist Boogie angesagt, aber eben auch eine Musikart, die nennt sich New Wave. Genau genommen dominiert sie sogar MTV, das gerade mal ein paar Monate alt ist. Irgendwo zwischen der South Bronx und dem East Village passiert etwas, das die Welt noch nicht ganz versteht, nämlich Hip-Hop. Noch kein Radio, noch keine Major Deals, noch keine Charts. Und dann eine blonde Frontfrau, ein Hollywood-Studio, ein Saxophonistengenie und ein Song, der alles auf einmal will. Rapture von Blondie. Blondie, das ist zum ersten einmal Debbie Deborah Harry, die Sängerin, ikonisch, charismatisch und eine unglaublich starke Frontfrau mit viel Message und mit vielen künstlerischen Fähigkeiten. Debbie Harry ist eine der Figuren, an denen man fast die gesamte Verschiebung von Punk zu Disco zu New Wave zu Popstar ablesen kann. Geboren 1945 in Miami als Angela Trimble, wird sie kurz nach der Geburt adoptiert und wächst in New Jersey auf, mit einem frühen Gefühl dafür, dass Identität nichts Selbstverständliches ist, sondern etwas, das man sich erarbeiten und inszenieren muss. In den späten 60ern zieht sie nach New York, jobbt als Kellnerin, Go-Go-Tänzerin, Sekretärin, sogar als Bunny im Playboy Club und steht gleichzeitig abends auf kleinen Bühnen, zuerst mit der Folkgruppe The Wind in the Willows, später mit den Stilettos. Dort lernt sie Chris Stan kennen und aus der Achse entsteht 1974 die Band Blondie, ursprünglich eine kleine CBGB-Punk-Band mit Wochenendresidenzen mitten im gleichen Biotop wie die Ramones, Television oder Patti Smith. CBGB, das ist ein Club, der in sozusagen die Gründungsstunde des Punk in New York beschreibt. Er steht auf der Brewery in Manhattan und der komplette Name des Clubs lautet eigentlich CBGBOMFUG, ein Akronym für Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizes. Der Club gilt als die wichtigste Keimzelle des US-Punk. Wir sind jetzt bei Punk und eigentlich bei den Disco-Dudes. Ihr werdet es noch merken, manchmal geht das. Was Debbie schon früh anders macht als viele ihrer Zeitgenossinnen, sie behandelt Weiblichkeit offensiv als Performance. Der platinblonde Bob, die roten Lippen, die Mischung aus 40er Jahre Hollywood und schmutzigem Downtown-Punk, das ist nie natürlich, sondern ein bewusst konstruiertes Bild. Kulturwissenschaftlich beschreibt man das später als eine Art performativen Feminismus. Sie spielt die Hot and Horny Woman, aber auf eine Weise, die permanent die Rahmenbedingungen sichtbar macht. Und du merkst, diese Frau hat das Bild voll unter Kontrolle, nicht das Bild sie. Frühe Outfits sind aus improvisierten Materialien zusammengebaut. Sie kleidet sich selbst für sich und nicht nach dem männlichen A&R-Blick. Das hat für einigen Ärger gesorgt bei den Plattenfirmen, bei denen sie unter Vertrag stand. Aber sie hat das bis zuletzt, nämlich auch jetzt noch in den 2000ern durchgehalten, nonkonformistisch für sich selbst zu sorgen. In einem Umfeld, in dem die Rockband noch fast automatisch Typen mit Gitarre hieß, steht eine Frau, die die Bandfront, die Songs und die Bildsprache führt. Und genau das wurde später für Madonna, Courtney Love, Lady Gaga oder Miley Cyrus durchaus zum Referenzpunkt. Musikalisch spannt Debbies Karriere einen krassen Bogen. Mit Blondie gibt es erst die klassischen New York-Punk-Sachen, dann sehr schnell die Öffnung. Reggae-Anleihen, 60s Girl-Group-Pop, Disco wie bei Heart of Glass, Funk and Rap wie hier bei Rapture und Reggae and Calypso bei The Tide is High, einer Coverversion eines Reggae-Klassikers. Alles durch dieselbe Stimme gejagt. In Interviews, etwa in der Red Bull Music Academy Session mit Christine, betont sie, dass Blondie sich nicht als Punkband verstanden hätten, sondern als Popgruppe, die einfach alles aufgreift, was sie in der Stadt erleben. Punk im CBGB, Disco in den Clubs, Rap im South Bronx, Kunstaktionen im Downtown Love. Die Entscheidung, Disco und später Rap-Elemente wirklich zentral in ihre Musik zu stellen, beschreibt sie nicht als Marketingtrick, sondern als Konsequenz davon, dass diese Musik Teil ihres Lebens war. Des R-Lebens, mit dem sie sich rumgetrieben hat mit ihrer Band und ihren besten Freunden. Parallel dazu baut sie sich eine eigene Solo- und Schauspielerkarriere auf. In den 80er Jahren arbeitet sie mit Nile Rodgers und Bernard Edwards im Cuckoo mit H.R. Giger zwischen Body Horror und Pop, was fast wie ein Kommentar zur eigenen Körperlichkeit erscheint. Es folgen Solo-Hits wie French Kissin', I Want That Man, später Jazz-Ausflüge mit den Jazz Passengers und Filmrollen bei David Cronenberg und John Waters. Dem Film Hairspray insbesondere, den sollte man sich mal anschauen, der macht nämlich echt Freude. Also genau dort, wo Popkultur und Kunstkino sich kreuzen. Dazu kommt ihr Aktivismus in der New Yorker Queer- und AIDS-Szene der 80er, ihr Engagement für LGBTQ+-Communities und Sexualität als Selbstbestimmungsthema, lange bevor das im Mainstream-Feminismus Standard war. Der Song Rapture ist sowohl vom Titel als auch von der ganzen Aufbauästhetik eine Provokation und gleichzeitig ein gelungenes Meisterwerk. Ich würde sagen, wir hören jetzt einmal rein in das Intro, in dem es da losgeht. Und dann geht's weiter mit ein paar Details aus dem Studio und der Produktion. Wunderbar, diese Glocken im Hintergrund ihre Stimme quasi mit imitieren, wie die Bläser, eigentlich nur Saxophone, sich langsam aufbauen und so eine kleine Gegenmelodie dazu bilden. Das wird immer so ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr und dann diese Offbeat-Handclap und eigentlich fast schon ein bisschen Reggae sogar reinbringen, obwohl es da gar nicht hingehört. Das ist wirklich sehr, sehr detailreich, wenn man sich vorstellt, dass die Herangehensweise einer Punkband dahinter steckt, ist das schon ganz schön ausgefuchst. Kirk, ich gehe davon aus, dass du diesen Song kennst. Was sagst du zu der Nummer?
Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolute Hip-Hop-DNA. Wer von Mitte der 80er an im Hip-Hop-Kontext sozialisiert wurde, der muss sich zwangsläufig mit Blondie und dem Schaffen auseinandergesetzt haben und auch den anderen Protagonisten darum und überhaupt aus der ganzen Ära. Ich meine, da ist doch auch etwas im Umfeld von Malcolm McLaren auch passiert. Das war doch auch eine riesengroße Community, die sich mehr oder weniger mitbefruchtet hat und quasi auch hochgepusht hat, immer in den neuesten innovativen Sounds auch, ne?
Also da gab es tatsächlich eine Verwandtschaft, also Malcolm McLaren zum einen und Fab Freddy Five zum anderen. Und die waren mit der Band und vor allem aber mit Debbie Harry sehr eng und haben auch viel rumgetestet. Also Malcolm McLaren war ja auch jemand, der ohne zu wissen, dass er eigentlich Hip-Hop macht, Hip-Hop gemacht hat. Und Fab Freddy Five war dann der Erste, der es wirklich natürlich zu dem gebaut hat, was wir als Rap und Hip-Hop musikalisch kennen. Produziert hat diese Nummer Mike Chapman, der Mann, der auch schon Heart of Glass und Parallel Lines gebaut hatte. Diesmal bringt er Blondie von New York nach Hollywood, in die United Western Studios in Kalifornien. Er wollte unbedingt, dass sie aus dem Moloch von New York rauskommen, und er hat extra das Studio etwas abseits von Los Angeles gewählt, damit Abgeschiedenheit und Selbstfokussierung eine große Rolle spielen können. Christine erinnert sich, jeden Tag stehen wir auf, stolpern in die gleißende Sonne und fahren in meinem riesigen Mondmobil aus einem alten Science-Fiction-Film vorbei, weil wir ja in Hollywood sind, die ganzen Filmkulissen. Chapman hatte für jeden Song des Albums detaillierte Charts vorbereitet, ganz rigide Struktur als Produzent. Riesenaufgabe, da solche Vorgaben zu machen, um diese wild Punk nicht organisierten Musiker dazu zu bringen, wirklich straight sich an den ästhetischen Ideen dieses Albums zu orientieren und da auch drin zu bleiben. Und trotzdem oder gerade deshalb entsteht am Ende das experimentellste Blondie-Album aller Zeiten. Und dann noch dieser Saxophonist. Natürlich nicht nur irgendein Saxophonist. Mike Chapman ruft Tom Scott an, einen der meistbeschäftigten Session-Saxophonisten des Planeten. Whitney Houston, Paul McCartney, Steely Dan, seine eigenen Platten x-fach gesampelt, Joni Mitchell, Michael Jackson und. Einer der ganz wichtigen und großen Saxophonspieler seiner Zeit. Scott selbst sagt dazu, Producer Michael Chapman had called me and said he wanted me to add to some horns for the Blondie song. Klingt nach Routinesache, wurde aber der ikonischste Sax-Einsatz der Popgeschichte. Wenn ihr euch das nochmal anhört, das ist eben nicht immer nur ein Tenorsaxophon, sondern das sind gleich mehrere übereinander gespielt. Und es ist in keinem Teil des Stückes das gleiche wie im Teil davor. Er baut immer ein neues Melodiewerk oder eine neue Harmonie auf Basis von Saxophon und ein Saxophon-Break und ein Solo, das man nicht schöner spielen kann. Clem Burke selbst war übrigens überrascht, was aus dem Track wurde. Er erzählte, wie er nach dem Recording eine Party in seinem Loft schmiss, gar nicht genau gewusst, was zu Ende produziert worden war, legte die Platte auf und die Gesichter seiner Gäste entglitten, als mitten in Rapture Debbie Harry anfing zu rappen. Zu rappen? Ja, genau. Das war die Zeit, in der man Disco-Musik und Rap-Musik und alles das und New Wave gleichzeitig machen konnte in einem Song. So frei war man damals in der Gestaltung und so wenig musste man sich an Klischees oder Genres halten. Und genau das hat sie getan. Debbie Harry rappt, das hören wir uns an.
Fab Five Freddy, tell me everybody's fly. DJ is spinning, I said my. Flash is fast, flash is cool. Francois, c'est pas, flash ain't no Duke. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes right down and lands.
Lieber Kirk, du bist der Experte von uns beiden, der größere Experte für Rapmusik. Was sagst du denn dazu, dass eine Dame mitten aus Pop und Wave und Punk-Historie so einen Rap dahinlegt und uns einen vom Mars und einem Invader erzählt?
Ich denke, das kam in seiner Zeit eigentlich richtig gut an, weil sie ja die Credibility der Street, also der Straße und eigentlich auch des ganzen Umfeldes ja schon hatte. Das zahlt ja auch auf solche Songs ein und macht sie populär und ist Wegbereiter dafür, wie zum Beispiel Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Das zahlt ja, hat ja einen ähnlichen Vibe. Malcolm McLaren war eben erwähnt, das hat einen ähnlichen Vibe. Etliche andere Tracks aus der Zeit, die quasi in dieser kunstvollen Atmosphäre entstanden sind. Ich denke, das hat mit der damaligen aus dem Disco kommenden DJ begründeten wirklichen reinen Rap-Szene nichts gemacht. Also es ist vielleicht später wäre das zu einem Thema geworden, dass quasi eine Frau dort quasi wie so ein Keil reintreibt in so eine Szene, weil alle halt völlig Testosteron gesteuert sind und ihr männliches Ego nach vorne spielen wollen. Aber zu der Zeit, als Rap ja entstanden ist, kommend aus dem Disco, begründet durch den DJ, der quasi die Breaks der Schallplatten hintereinander gelegt hat und daraus quasi Instrumentaltracks gemacht hat, da ja noch auch der MC war, der Ansagen gemacht hat vom eigenen Stück. Daraus kommend, oh, man kann ja eine Message, eine Nachricht transportieren über den Track und dort quasi das MCing innoviert hat und es dann erst ja getrennt wurde, ne, dass eine extra MC auf der Bühne stand. Aus dieser Idee kommend, aus dem Disco heraus, glaube ich, dass das gar nichts Wirkliches gemacht hat, sondern dass das eher sogar ein totales Willkommen war für so eine Interpretin.
Das ist ja auch ganz lustig, wenn man sich in der Rap-Geschichte mal irgendwie dann so in die 70er bewegt, in denen das Ganze ja dann erfunden wurde. Da waren Frauen am Anfang sogar sehr entscheidende Figuren innerhalb der Rap-Szene. Das hat sich erst sehr später so supermännlich entwickelt. Nämlich die Label-Ownerin von Sugar Hill Gang, Sylvia Robinson, war ja ganz offensichtlich eine Frau. Eine fantastische Musikerin und auch eine sehr gute Produzentin. Gerade auf diesem Label gab es mit der Sequence eine Band, die Female Rappers gefeatured hat. Und das waren die ersten schon mit den 70er Jahren als Rap erfunden wurde, waren direkt Frauen mit am Start. Total toll. Hat sich nur später irgendwie eine ganze Weile aus Machtgewohnheit der Musikindustrie verlagert, bis dann über R&B dann doch wieder mehr Frauen von Missy Elliott bis zu Jill Scott in Hip-Hop und R&B dieser Art wieder eingefügt haben. Jetzt muss ich natürlich auf den Saxophonisten kommen. Das ist ja gar keine Frage. Tom Scott, einer der größten in dem Jazz-Funk-Bereich, den ich so kennengelernt habe, mit wahnsinnig viel tollen Song und Sneaking from the Back ist wahrscheinlich sein bekanntester Sample-Song. Er spielt über diesen statischen Boden Blues-Töne und modale Licks auf dem Tenorsaxophon und das gibt dem Ganzen eine bestimmte Wärme und Jazziness. Jetzt kommt nochmal ein Genre dazu. Wir haben jetzt Wave, wir haben ein bisschen Punk, wir haben Disco, wir haben Rap und jetzt kommt noch Jazz obendrauf. Völlig verrückt, wie viel dieser Song vereint. Wenn Debbie Harry singt, dann schafft das Sax einen Raum zwischen ihr und dem Vamp. Wenn der Rap kommt, hat dieses Sax schon die Energie schon vorbereitet. Also der zieht leicht an, bevor sie anfängt zu rappen. Das ist natürlich ein Geniestreich, den so auch kaum mehr einer nachgeholt hat. Ich kenne kein anderes Stück, das das da mitbringt. Mich hat der Song besonders gecasht, weil es eine der ersten Nummern war, die ich als nicht identifizierbar irgendwo zwischen Rap und Disco empfunden habe. Und sie ist irgendwie immer in meiner Lieblingsplattenkiste geblieben. Weil wir über Tom Scott so viel geredet haben, hören wir uns jetzt noch ein bisschen Saxophon an, bevor Kirk uns seine famous last words zu dieser wunderbaren Nummer gibt. Sind wir zurück. Tom Scott hat es euch nochmal gezeigt, sowohl das Überleiten von Teil zu Teil, noch mit dem fantastischen Solo. Crashbecken, Saxophon, Punk, Rap, Wave, irre Ideen am Schlagzeug. Also es ist schon alles verrückt. Kirk, jetzt du nochmal, feuerfrei, bevor wir deinen wunderbaren Song kennenlernen.
Also da kann man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das Ding gehört in jede Sammlerplattenkiste und gehört vor allen Dingen auch gespielt, weil ich es wirklich zeitlos finde. Und man es auch, ohne dass es übersetzt werden muss auf House-Tunes oder irgendwie Edits oder noch mit einem krasseren Beat drunter, auch im Original total top funktioniert und sich auch in ein Boogie-Funk-Soul-Disco-Set top einreiht, gerade im Ramp-Up, wenn man die Leute mal mit was Besonderem abholen möchte. Und trotzdem, dass der so zu der Zeit damals populär war, kennen ihn einige auch noch nicht und man kann die Menschen immer noch damit überraschen. Und übrigens, dass der zu der Zeit damals Top-1-Hit war, zeigt ja auch, dass in der Zeit, wo die Menschen unterwegs waren und diesen Song gefeiert haben, irgendwas mit den Menschen passiert sein muss, dass sie das dann auch toll fanden, dass sie diese Verbindung von verschiedenen Einflüssen auf einmal gefeiert haben, dass sie aufhorchen und denken so, es passiert was. Also ich denke, das hört man dem Song eindeutig.
Ja, das ist super, dass du das ansprichst. Das ist ein ganz besonderes Phänomen, finde ich auch. Der ist natürlich etwas sperrig, wenn man ihn das allererste Mal hört im Vergleich zu manch anderem Song. Und gleichzeitig ist er so hochwertig, aber auch so attraktiv gewesen für die Menschen, dass es ein Mainstream-Erfolg wurde, obwohl er total aus dem Underground mit einer ziemlich weirden Idee von Vermischungen angekommen ist. Und das finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Kirk, du hast natürlich wieder deep gedickt in deinem wunderbaren Plattenkoffer und hast uns eine tolle Nummer auch mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt zu hören, welcher Song es ist und was dir daran so sehr gefällt, dass du ihn uns zeigen möchtest. Feuer frei!
Ja, okay, ihr Dudes da draußen. Also mein Song, der kann natürlich nicht mit solchen tollen Chartplatzierungen mithalten. Allerdings machen wir bei dem, würde ich sagen, die Köpfe auf, im wahrsten Sinne. Open Your Mind von Clear habe ich mitgebracht. Und Clear schreibt sich mit 3E, weil ein normales Clear für diese Band offenbar nicht funky genug war. Der Track stammt von 79 und befindet sich auf dem zweiten Clear-Album namens Winners, erschienen auf Atlantic. Als Song ist Open Your Mind ein schönes Beispiel dafür, wie Clear an der Nahtstelle zwischen Disco, Soul und Funk und dem frühen Boogie-Sound gearbeitet hat. Nicht überladen, nicht hysterisch, sondern sehr elegant, elastisch und mit diesem typischen New York-Studio-Glanz, der sofort sagt, hier spielen Leute, die nicht nur Songs schreiben, sondern Grooves erfinden. Die Single Open Your Mind wurde ausgekoppelt in den USA, gekoppelt mit Rolling On. Die 7-Inch-Fassung ist natürlich deutlich kompakter als die Albumversion, also eher für Radio- und Jukebox-Plays. Ja, Jukeboxes, die gab es damals noch, wo man so Tasten drucken konnte und dann hat sie den Arm den in so einer Maschine draufgelegt und automatisch abgespielt. Stand öfters mal in Bars und so rum. Und ja, es gibt auch eine 12-Inch, allerdings besonders spannend ist die britische Auskopplung. Winners auf der A-Seite und Open Your Mind auf der Flip-Seite. In den US-R&B-Charts tauchte der Song auch auf, 1980, und dort kam er bis zu Platz 86. Kein Mega-Hit, aber so ein Track, der unter DJs, Sammlern und Sample-Dingern deutlich länger weitergelebt hat, als manch größere Chart-Single, die da draußen unterwegs ist. Die Bandgeschichte von Clear ist sowieso herrlich nerdig. Angefangen hat das Ganze Anfang der 70er in New York als Begleitband im Umfeld von The Choice 4. Der Kern: Woody Cunningham an Stimme und Drums, Norman Durham am Bass, Richard Lee an der Gitarre und Paul Crutchfield an den Percussion und Keyboards. Bevor daraus Clear wurde, lieferten sie Songs, die sie unter dem Namen The Jam Band und Pipeline veröffentlichten. Und dann wurde es richtig interessant. Mitte der 70er landeten sie im Orbit von Patrick Adams und Greg Carmichael und wurden zur Live- und Studioenergie hinter The Universal Robot Band. Das ist schon fast so eine kleine Disco-Archäologie-Ausgrabung von Hardfunk und Disco-Experience direkt rein in diesen präzise designten Atlantic-Sound. Ab 79 nahmen Clear für Atlantic eine ganze Reihe Alben auf. I Love to Dance, Winners, später License to Dream, Taste the Music, Get Ready, Intimate Connection und Secret, natürlich auch mit 3E geschrieben. Ihre größeren R&B-Momente kamen mit Nummern wie Tonight's the Night, Winners und Get Tough. Aber Clear waren nie nur Chart-Positionen, sie waren eher diese Musikerband, tight, warm, geschmackssicher, mit Bass, Keys, Vocals und Percussion immer genau an der richtigen Stelle, allerdings immer im designten Studio-Kosmos. Bei Open Your Mind liegt das Tempo ungefähr bei 113 BPM. Es oszilliert so ein bisschen, mal ein paar BPMs hoch, mal runter, weil es natürlich nicht tight sequenced war, sondern von einer Liveband gespielt. Perfekt für diesen Zwischenraum. Nicht ganz Disco Highspeed, nicht Slow Jam, sondern ein geschmeidiger Boogie Floor Groove, wie wir das ja so schön finden. In den Credits zum Track stehen Norman Durham und Woody Cunningham als Komponisten. Produziert wurde das Ganze von Clear und Dennis King. Und die Besetzung liest sich wie ein kleines New York Funk Orchester. Woody an den Drums, Norman mit Stimme und Bassfundament, Richard Lee an der Gitarre, Paul Crutchfield an den Percussions, dazu Keyboards Background Vocals, Bläser und Streicher und unter anderem mit Namen wie Randy Breaker, John Faddis, Michael Breaker und Carlos Franzetti. Das erklärt diese Mischung aus Club Groove und schon irgendwie luxuriösem Soul-Arrangement. Zack, bumm, ein Track, dessen Titel eine Ansage auch für den heutigen Zeitgeist ist. Open Your Mind. Ich finde, genügend Menschen da draußen sollten mal offener sein. Offener zu allem. Naja, lasst uns reinhören in Open Your Mind von Queer. Ja, Leute, da hört man der Nummer mal die Jazz-Funk-Besetzung an, wie ich finde. Das Arrangement finde ich sehr gelungen. Und wenn man aus diesem funkigen, jazzigen, eigentlich nicht Boogie-Rhythmus rauskommt, aber trotzdem dieses Boogie-Gefühl hat und das dann eben in den Refrain wechselt, gibt es die ganz klare Referenz mit dem typischen Disco-Bass, ne? Mit diesem Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam, der reinkommt. Das ist dann die Referenz zur Disco und zu der Zeit, aber die Auflösung halt in eine Weiterentwicklung. Ich finde, das hat die Band hervorragend gemacht. Wolfgang, kennst du den Song und magst du ihn? Was hast du dazu zu sagen?
Ich kenne den Song und ich verehre Clear. Ich habe, wenn ich aufgelegt habe, meistens tatsächlich I Love to Dance gespielt. Was bei Clear, finde ich, total faszinierend ist. Es ist gelernt und aufgewachsen unter Patrick Adams und gleichzeitig aber wesentlich runder und musikalisch jazziger auch geworden als das, was sie dort gelernt haben. Und das gefällt mir sehr gut, diese Weiterentwicklung, wie du sie auch benennst. Und natürlich die Brecker Brothers. Kann man natürlich nicht weglassen. Michael Brecker und sein Bruder für Steely Dan, die signifikante Bläser-Section, die dort alles mit eingespielt hat, das macht auch ein bisschen klar, welches Geistes Kinder die sind. Natürlich kommen die aus einem sehr intelligent gespielten Jazz-Funk-Bereich, mit Dave Sanborn gearbeitet, mit Herbie Hancock gearbeitet. Und das setzt genau die richtige Note noch mit drauf auf das, was Clear offensichtlich als Sound- und Song-Konzept so vorhatten. Ein Dancer, ein richtig schöner Dancer mit total guten Breaks, die das Ding nochmal sanfter machen, einen Wiederaufbau geben, was den Dancefloor auch mal so ein bisschen spannend macht, innerhalb eines Songs so ein Energieabfall ohne die Spannung zu verlieren. Wundervoller Song und ich freue mich sehr, dass du ihn dabei hast.
Ja, und es grenzt hin und wieder mal leicht am Kitsch, löst es aber nicht im Kitsch auf. Es ist dann liebevoll und dann wird es wieder hart und es ist wie so eine Wellenentwicklung. Es ist wie so eine sanfte, wohlige musikalische Welle, die den Raum erfüllt. Als würden sie einen an die Hand nehmen. Und dann kommt die zweite Lebensphase des Songs. Natürlich Sampling, Foulplay greifen, Open Your Mind 93 im Jungle Breakbeat Kontext auf. Perfektes Beispiel, wie Soul Funk Grooves plötzlich in der Rave Generation weiteratmen. Später taucht der Track bei Sam the Kid in O Ricardo und bei Groove Armada rund um Captain Sensual auf. Außerdem gibt es eine neuere Club-Version, quasi ein Remake mit dem Joey Negro bzw. Dave Lee Secret Mix, der Open Your Mind noch einmal in Richtung ganz deutlich Disco House mutieren lässt. Für mich ist Open Your Mind der Clear-Moment, kein plakatives Feuerwerk, sondern ein Track, der seine Wirkung über Haltung bekommt. Locker bleiben, Kopf auf, Groove und Liebe reinlassen. That's the message. Mic drop.
Das ist eine gute Message, das mit Love. Das nehme ich sofort. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und jetzt verabschieden wir euch ins Wochenende. Ein Wochenende mit hoffentlich ganz viel guter Musik, mit viel Tanz und mit ganz, ganz viel Liebe.